globale Unordnung. Was kann die G20 tun? Sie hören einen Podcast von Polis 180 in Zusammenarbeit mit der Körber-Stiftung. Polis 180 ist eine überparteiliche Plattform, die es ermöglicht, sich über Parteigrenzen hinweg politisch zu engagieren. Durch kreative Diskussionsformate bündelt der partizipative Think Tank die politische Stimme der nach 1980 Geborenen und bringt sie in den Dialog mit Entscheidungsträgerinnen und Trägern. Die Körber-Stiftung setzt sich seit mehr als 50 Jahren für internationale Verständigung und einen Dialog über politische, nationale und religiöse Grenzen hinweg ein. Nicht ohne Grund lautet das Motto der Körber-Stiftung: Miteinander, nicht übereinander reden. Der G20-Gipfel in Hamburg ist eines der wichtigsten politischen Ereignisse in Deutschland im Jahr 2017. Die G20 versammelt die 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer der Welt, somit zwei Drittel der Weltbevölkerung, und dient als Forum für die Kooperation in Fragen des internationalen Finanzsystems. Warum sprechen wir überhaupt über die G20? Welche Fragen werden auf dem Gipfel diskutiert und welchen Beitrag können wir leisten? Darüber sprachen wir mit Dr. Laura von Daniels, Wissenschaftlerin in der Forschungsgruppe Amerika in der Stiftung Wissenschaft und Politik, Philipp Rothmann, Associate Director im Global Public Policy Institute, sowie Caroline Schmutte, Repräsentantin der Bill und Melinda Gates Stiftung Deutschland. Wie können wir uns dem kompakten Thema G20, globale Unordnung, nähern? Wozu gibt es also solche globalen Ordnungsinstitutionen wie die G20? Und wie betreffen sie die einzelnen Mitgliedstaaten? Was sind deren Aufgaben, Themen und Zwecke und inwiefern sind sie wichtig? Elsa Behnhöfer erläutert dazu, welchen Vorteil und Einfluss multilaterale Organisationen haben und warum der Gipfel in diesem Jahr in Hamburg stattfindet.
Nationalstaatliche Regelungen helfen da alleine nicht viel. Also müssen wir uns multilateral überlegen, wie wir diesen verschiedenen globalen Mechanismen miteinander ordnen können. Die Gruppe der 20 einflussreichsten Industrie- und Schwellenländer, also die G20, haben sich also zusammengetan, um sich gemeinsam mit Wirtschafts- und Finanzpolitik zu befassen. Das haben sie schon ein bisschen früher gemacht, aber dann vor allem seit 2008, seit der Finanzkrise, haben sie das institutionalisiert und es haben sich Staats- und Regierungschefs treffen sich seitdem einmal jährlich, obwohl natürlich der Hauptfokus immer noch auf Wirtschaftspolitik und Finanzpolitik liegt. Es gibt ganz unterschiedliche Agenden und Themen. Wer setzt die? Die setzt dieses Jahr seit dem 1. Dezember 2016 Deutschland. Deutschland hat den Vorsitz, also die Präsidentschaft der G20 inne momentan. Und deswegen sind wir auch natürlich in Hamburg bei der Körber-Stiftung, weil hier bald der G20-Gipfel tagt. Und die deutsche Präsidentschaft hat sich die groben Themen gesetzt: Protektionismus, Entwicklungspolitik in Afrika und Gesundheit, auch noch viele mehr. Die G20 haben einen extremen Einfluss, obwohl es nur 20 Staaten sind. Wenn man sich mal so ein paar Prozentzahlen anguckt, heißt das, die G20 vertritt 85% der Weltbevölkerung, 90% des weltweiten Bruttoinlandsprodukts und so weiter. Ich höre jetzt hier auch schon mal auf, es gibt noch sehr viele andere Dinge, die man jetzt erzählen könnte.
Multilaterale Organisationen können also dabei helfen, globale Mechanismen und Interdependenzen gemeinsam zu ordnen. Die Agenden dieser Institutionen umfassen verschiedenste Themen. Spätestens aber seit 2008, seit der Finanzkrise, treffen sich nun Staats- und Regierungschefs jährlich, um Themen der Wirtschaftspolitik miteinander zu diskutieren. Unter der deutschen Präsidentschaft der G20 wurden die Themen zusätzlich um die Punkte Protektionismus, Entwicklungspolitik in Afrika und viele mehr erweitert. Wie sehen nun aber die Vor- und Nachteile solcher Organisationen aus und was hat das überhaupt mit uns zu tun? Die erste These von Dr. Laura von Daniels führt in die Diskussion zum Thema wirtschaftliche Kooperationen ein.
These 1. Wer aus einer entwickelten Industriegesellschaft heraus die Vorteile der Globalisierung bestreitet, verhält sich ignorant. Das ist die Art von Ignoranz, die die Welt in Unordnung versetzen kann. Ein Plädoyer, dass wir die wirtschaftlichen Vorteile der Globalisierung nicht ignorieren sollten.
Frau von Daniels geht zunächst auf die Vorteile einer koordinierten Weltwirtschaftsordnung ein.
Zu dieser These ein paar Gedanken erstmal. Wie komme ich darauf? Also es wurde im Grunde eben schon gesagt, warum haben wir überhaupt so etwas wie die G20 als globale Institution? Warum haben wir ein Welthandelssystem? Und was daran ist gut? Vielleicht fangen wir mal damit an. wir haben aus der Geschichte vor allen Dingen viel lernen können. Wir haben aus den 30er Jahren, aber auch aus Episoden im 19. Jahrhundert und davor lernen können, dass es immer wieder auch Zusammenhänge gegeben hat zwischen wirtschaftlichen Konflikten bis hin zu Handelskriegen zwischen Nationen und handelnden Nationen und politischen Konflikten bis hin zu echten Kriegen. Ich verweise an der Stelle mal auf ein Werk, das ich für wirklich sehr wichtig halte, in dem Zusammenhang von Kai Polanyi aus den 40er Jahren, der eben das beschrieben hat, was vor dem Zweiten Weltkrieg passiert ist, der beschrieben hat, wie die Zusammenhänge sind zwischen Weltwirtschaft und dem Zusammenbruch wirtschaftlicher Beziehungen und dann auch dem Zusammenbruch der Zivilisation. Also das ist zumindest sein Resümee am Ende, dass es diesen Zusammenhang gibt. Daraus haben die Männer und Frauen und die Politikerinnen und Politiker nach dem Zweiten Weltkrieg eine Menge gelernt, Gott sei Dank, und haben sich überlegt, was man für eine internationale Ordnung brauchen könnte. Sind dann auf die oft zitierten Bretton Woods-Institutionen gekommen, den Internationalen Währungsfonds, die Weltbank, die Bank für internationalen Zahlungsausgleich. Und die andere Seite davon ist das Handelssystem. Es gab eine Entwicklung zu offenen Märkten und freien Finanzströmen. Und da bin ich dann schon in der Nähe derjenigen mit den roten Karten. Natürlich gab es irgendwann dann auch die Erkenntnis, dass das auch immer noch nicht reicht. Also dass es Probleme gegeben hat in der Weltwirtschaft, die sich schon in den 70er Jahren abgezeichnet haben. Damals gab es einen Zusammenbruch des Währungssystems, als die USA aus dem System fester Wechselkurse, die an den Dollar gebunden waren, ausgestiegen sind. Und dann die Idee eben in diesen G-Formaten, G4, G6, waren es dann ziemlich schnell, G7, G8, dann wieder G7. Und im letzten Jahrzehnt dann, oder seit 99, glaube ich, etwa die G20, also wo man auch verstanden hat, dass man über den engen Kreis der wirtschaftlich allerstärksten Länder hinaus andere Länder einbinden soll. Die ganze Idee dabei ist, dass Kooperation allen nutzt.
Die Vorteile einer Koordination der Interessen innerhalb einer globalen Ordnung scheinen nun klar. Wie können wir vermeiden, nach Polanyi, an einen Zusammenbruch unserer Zivilisation zu geraten oder gar verheerende Kriege aus wirtschaftlichen Interessen heraus zu beginnen? Die regelmäßige kooperative Absprache untereinander und das Zusammentreffen an einem gemeinsamen Tisch kann für eine solche Ordnung sorgen. Trotzdem werden gerade in letzter Zeit immer häufiger auch Stimmen laut, die globale Wirtschaftsbeziehungen als ein Nullsummenspiel beschreiben und den vorherrschenden Common Sense, Kooperation hätte nur Vorteile, in Frage stellen. Was ein Nullsummenspiel sein soll und wie darauf geantwortet werden kann, beschreibt Frau von Daniels im Folgenden.
In den letzten Monaten ist dieser Konsens sehr stark in Bedrängnis geraten. Wir hören das, lesen das, hören das in Talkshows, sehen es in der Zeitung immer wieder, kommt das Gespräch auf die Idee, dass die Weltwirtschaft ein Nullsummenspiel ist, in dem es so eine Art Jeder gegen jeden gibt, wo Staaten gegeneinander in Konkurrenz treten, wo der Gewinn des einen gleichzeitig der Verlust des anderen ist. Daher kommt dieser Begriff Nullsummenspiel. Am Ende kann nur einer den Gewinn einstreichen. Dann gibt es zunehmend, nicht nur in den USA, auch in anderen Ländern so ein Verständnis, dass Handel nur dann fair ist, wenn man selbst am meisten gewinnt. Und dann gibt es vor allen Dingen auch ein begrenztes Verständnis von Volkswirtschaft, wenn man denkt, Exporte an sich sind besser und wenn man einen Exportüberschuss hat, da sind wir Deutschen auch nicht ganz frei von, dann sind wir die Weltmeister und dann stehen wir am besten da. Und wenn man importiert, dann ist das irgendwie schlecht.
Die Argumente bezüglich eines wirtschaftlichen Nullsummenspiels des Gewinnes des einen gegenüber dem Verlust der anderen machen also laut von Daniels wenig Sinn. Eine Kooperation nutze allen und dies zu ignorieren sei gefährlich. Trotzdem stellt sich die Frage, gerade im Blick auf den anfangs erwähnten großen Einfluss der doch recht kleinen Staatengruppe der 20 reichsten Länder, nach der Beteiligung der Entwicklungsländer. Wie steht es um deren Nutzen einer solchen Kooperation und geht nicht der Zusammenschluss der G20 letztlich doch auf Kosten dieser Länder?
Natürlich ist es in der Form, in der sich 20 Staaten treffen, so, dass einige nicht zu Wort kommen und nicht im gleichen Maße mitreden können wie die anderen. Aber was ich eingangs meinte, auch mit der These, die Vorteile der Globalisierung, auch die Vorteile wirtschaftlicher Entwicklung, die man nicht einfach hinwegreden sollte, die sind da und die sind nun mal auch, dass in den letzten Jahrzehnten seit etwa 1990 1 Milliarde Menschen aus der absoluten Armut herausgekommen sind.
Festzuhalten bleibt also. Durch die Kooperation der 20 größten Wirtschaftsnationen dieser Erde wurden Errungenschaften erreicht, die man nicht vernachlässigen sollte. So sehen wir, dass im letzten Jahrzehnt 1 Milliarde Menschen aus der Armut geholfen werden konnte. Erkennen wir dies als eine Art Minimalkriterium für den Nutzen eines G20-Formats an, wäre es also falsch, von diesen Treffen abzuweichen und im Gegenteil wieder zu protektionistischen Maßnahmen zu greifen. Der Nutzen ergebe sich, so Frau von Daniels weiter, schon aus dem Dialog und der Kooperation an sich. Eine kritische Stimme aus dem Publikum stellt diesen Zusammenhang in Frage.
Sie sagen, die Kooperation und der Handel und die freien Märkte sind von Vorteil und brachten 1 Million Menschen aus der Armut.
1 Milliarde.
Das ist die erste Frage. Wie kamen denn die 1 Milliarde Menschen in die Armut? Und die zweite Frage ist, Kooperation ist durchaus richtig. Bloß haben wir keine Kooperation, sondern eine Subordination. Es regiert hier nicht das Prinzip von gleicher Augenhöhe, sondern ich bin groß und du bist klein. Und so werden die Verträge gemacht und so wurde ganz Afrika ruiniert, indem man bilaterale Verträge abschloss und die ausgeplündert hat ohne Ende, nachdem sie keine Kolonien mehr waren. Und weswegen will denn Trump, dass Deutschland Autos kauft?
Wir sehen also, dass das Thema G20, die Legitimität der Mitgliedstaaten und die Effektivität solcher Kooperationen nicht einfach zu klären und erst recht nicht offen erkennbar zu sein scheinen. Eine zweite These, die die Moral in der internationalen Kooperation betrifft, folgt von Herrn Philipp Rothmann vom Global Public Policy Institute. Er erläutert die Rolle Deutschlands und die Frage nach einer globalen moralischen Norm. Seine These lautet: Kriegsverbrechen und ihre Folgen, wie die Flüchtlingskrise, können wir in Zukunft nur mit China, Russland und anderen nicht-westlichen Regierungen eindämmen. Die Kooperation sei durchaus kritisch zu sehen, gerade wenn einem beispielsweise die Menschenrechtslage in manchen Kooperationsstaaten nicht gefalle. Weiter weist er darauf hin, dass moralische Politik zu Hause anfängt. Auf deutsche Oberlehrer habe international keiner gewartet. Wie hängt dies wiederum mit dem Thema der globalen Unordnung zusammen? Philipp Rothmann führt dazu aus:
Natürlich gibt es viele globale Normen und die haben auch ganz unterschiedliche Hintergründe und Formen und Folgen. Und ich wollte so aus mal sozusagen die schlimmsten, den schlimmsten Teil jetzt sozusagen auch plakativ rausgreifen. Also die massenhafte Menschenrechtsverletzung in der schlimmsten Art, Völkermord an den Jesiden, hat uns ja in Deutschland dazu geführt, mit einem lange heiligen Grundsatz, nämlich keine Waffenlieferungen in aktive Kriegsgebiete zu brechen vor 2,5 Jahren und den Peschmerga im Norden Iraks Waffen zu liefern. Und Kriegsverbrechen und alle möglichen Formen von Verbrechen gegen die Menschlichkeit stehen hinter dem Grund für Millionen von Menschen aus Syrien und dem Irak zu fliehen und diese sogenannte Flüchtlingskrise zu erzeugen, die wir im Sommer 2015 und seitdem erlebt haben. Das betrifft uns also direkt, das betrifft uns moralisch, dass wir herausgefordert sind, glaube ich, als reiche, relativ wohlhabende Menschen in einem funktionierenden Land uns anschauen zu müssen, wie ungleich, wie unfair die Welt ist und dieses Leid passiert, zum Teil auch passiert mit Formen der Mitverantwortung unsererseits. Deutsche Waffen werden in solchen Kriegen verwendet und so weiter. Und das betrifft uns auch ganz praktisch, weil natürlich haben wir gesehen, wie diese Flüchtlingskrise und ihre Verarbeitung durch die deutsche Gesellschaft unser eigenes politisches System durcheinander wirbelt.
Sind wir in Zukunft also darauf angewiesen, unsere eigenen moralischen Vorstellungen hinten anzustellen, um zum Beispiel Pattsituationen, wie sie derzeit im Syrien-Konflikt zu beobachten sind, zu vermeiden? Wie ließe sich eine solche Kooperation rechtfertigen? Und wie kann sie funktionieren?
Gegen den Großteil der Welt können wir keinen Frieden schaffen und keine Menschenrechte durchsetzen. Mit dem Großteil der Welt, den Schwellenländern und den industrialisierenden Ländern in Asien ist es schwierig, aber es ist möglich. Wir sehen, wir haben zum Beispiel Blauhelm-Missionen der Vereinten Nationen in afrikanischen Ländern, die haben viele Schwierigkeiten, die sind aber in einer Reihe von Ländern das Einzige, was zwischen einer fragilen Stabilität, sage ich mal, und noch viel mehr Leid und Mord und Totschlag steht.
Sind wir damit in einem Dilemma? Ohne Kooperation ging es nicht. Doch mit? Wäre man darauf angewiesen, über Probleme und kritische Menschenrechtslagen hinwegzusehen? Philipp Rothmann sieht genau darin die einzige Chance, international Frieden und Menschenrechte wenigstens zu fördern und in Zukunft auszubauen. Auch problematische Staaten und Regierungen haben durchaus ein Interesse an einer gewissen globalen Ordnung und Stabilität, auch wenn diese Werte innenpolitisch oft nicht verfolgt werden. Die Ziele globale Ordnung und zufriedenstellende Menschenrechtslage scheinen auseinanderzudriften. Doch können wir das akzeptieren? Wie lässt sich die Gratwanderung meistern? Welche Position soll Deutschland als G20-Vorsitz und Austragungsland des diesjährigen Gipfels einnehmen, ohne widersprüchlich zu handeln? Welche Versprechen geben wir eventuell, die wir im Anschluss nicht halten?
Ich glaube, dieser Verantwortung, die wir auch damit haben, wenn wir mit solchen Aussagen auch Erwartungen schüren, der müssen wir uns halt mehr bewusst sein und dann sehr vorsichtig sein, wie wir diese Aussagen machen, in welchem Kontext wir sie stellen. Was nicht heißt, dass wir nicht sagen, kritisieren sollen, was kritisiert werden muss, sowohl zu Hause als auch woanders.
Frau Caroline Schmutte vertritt die Bill und Melinda Gates Stiftung in Deutschland. Dort hat sie es häufig mit globalen Problemen im Bereich Gesundheits-, Bildungs- und Entwicklungspolitik zu tun. Themen, deren Bearbeitung also transnational diskutiert werden müssten. Sieht sie im G20-Gipfeltreffen einen geeigneten Ort, um diese Themen zu besprechen? Wie geht sie mit dem Blick auf protektionistisches, zunehmend nationalstaatliches Denken um? Und wie lautet ihre These bezüglich einer globalen Ordnung? Caroline Schmutte sagt dazu: In unruhigen Zeiten wie diesen ist Multilateralismus in Form eines G20-Gipfels beispielsweise die einzige Antwort auf nationale Alleingänge. Gibt es also überhaupt eine klare Ordnung? Oder steckt auch in jeder Ordnung ein gewisser unordnender Aspekt?
Teile einer Unordnung sehen wir heute wiederum sicher nicht zum ersten Mal, aber aktuell sehr viele. Ob das die wirtschafts- und außenpolitischen Thesen von dem amerikanischen Präsidenten sind, ob das die ökonomischen und auch politischen Folgen von Brexit sind. Und wir sehen das sicher auch in dem doch steigenden Anlass für populistisch oder extremere Ansichten im politischen Spektrum, ob hier in Deutschland, ob in Frankreich und sicher auch in anderen Ländern. Also insofern denke ich, ist der Zeitpunkt sicher der richtige, um genau das in Frage zu stellen. Wann kommen Nationen zusammen und können mit diesen Verschiebungen umgehen und wann sind Nationen oder die Gruppierungen von Nationen sicher auch Teil des Problems?
Unordnung ist also Teil einer globalen Ordnung, wie wir sie heute vorfinden. Die einflussreichsten Länder sind sogar auf eine Art Teil des Problems. Gleichzeitig müssen aber auch Erfolge multilateraler Beziehungen erwähnt werden. Ebola und deren schleichende Bekämpfung war sicherlich auch aufgrund von schwieriger Entscheidungsfindung in großen Gremien kein besonderer Erfolg. Trotzdem, so Caroline Schmutte, muss die anschließende Arbeit daran in den G20 als Fortschritt gewertet werden. Globale Themen können nur multilateral in Kooperation gelöst werden.
Das Thema Gesundheit ist natürlich ein ganzes Stück weit weg von dem eigentlichen Thema der Finanzmarktkrise, symbolisiert aber Ähnliches und noch viel stärker. Denn als Ebola in 2014 ausgebrochen ist, war das sicher in einer Geografie, wo sich die G20 jetzt nicht unbedingt sofort drum gekümmert hätte. Es hat natürlich auch das Problem, dass die Weltgesundheitsorganisation mit ihrer regionalen Struktur eben auch nicht sehr schnell reagiert hat und zum Schluss die reichen Länder dieser Welt ja auch relativ langsam reagiert haben. Und daraus hinaus wurde auch unter deutscher Präsidentschaft das Thema erst auf die G7-Agenda gelegt, zu sagen, diese reichen Nationen hätten schneller reagieren müssen. Die haben auch die Informationen, die haben die Fähigkeiten und die Möglichkeiten, es zu tun. Warum ist das nicht passiert? Und jetzt ist es auf der G20-Agenda, um wiederum zu sagen, sind wir jetzt eigentlich ein bisschen besser vorbereitet? Durchaus auch mit dem Risiko, dass die Antwort Nein heißt, was eine Blamage wäre, sowohl für die aktuelle Regierung als auch für die G20. Und es ist richtig und wichtig, dass solche Themen gesetzt werden, denn sie können nicht erst dann von Amerika oder Deutschland gesetzt werden, wenn man entweder einen großen Bundeswehrflieger endlich irgendwo hinfliegt, damit dann eine Person, die Ebola vielleicht hat, im Flieger behandelt werden kann, oder wenn eine Krankenschwester im Süden der USA tatsächlich auch das Virus hat. Sondern man muss sich engagieren, wenn man sieht, dass es passiert und wenn man eingreifen kann.
kann, ob das aus eigenem Interesse oder aus dem Interesse der Gemeinschaft ist. Es muss erstmal passieren. Und ich glaube, da wurden nun und vor allem unter deutscher Präsidentschaft einige Akzente gesetzt, die denke ich, einen höheren Maßstab an Verantwortung, an Resilienz, an globales Handeln haben, als es vielleicht am Anfang der G20 der Fall war. Also deshalb fasse ich nochmal zusammen. Ich denke, es ist ein wichtiges Gesprächsformat. Ich denke, es ist ein Gesprächsformat, das seinen hohen Erwartungen sicher nicht in allen Kategorien gerecht wird. Und diese hohen Erwartungen müssen auch gehalten werden. Also das Thema Zivilgesellschaft ist da sehr, sehr wichtig. Aber ich finde, man sieht auch, dass wenn unter einer Präsidentschaft die richtigen Akzente gesetzt werden und die über einige Jahre beibehalten werden kann, dass die G20 auch einige Themen sehr produktiv angehen kann.
Die G20 sind also nicht die einzige und sicher auch nicht die perfekte Plattform multilateraler Kooperation. Trotzdem können trotz aller Schwierigkeiten auch Erfolge verzeichnet werden. In der jetzigen, von Unordnung geprägten globalen Ordnung sind dies Erfolge, die viel wert sind. Ein Besinnen darauf und konstruktives gemeinsames Weiterarbeiten an Problemen, die alle betreffen, ist also der einzige Weg. Trotzdem ist im Vorfeld extremer Protest laut geworden. Wie diese Diskussionsrunde zeigt, ist Kritik an G20-Gipfeln durchaus auch nicht unbegründet. Lohnt sich abschließend der extreme Aufwand, einen solchen Gipfel in Hamburg mitten in der Stadt stattfinden zu lassen? Wie soll damit umgegangen werden?
Das Format, das so viel Diskussion, so viel durchaus auch Demonstration dagegen, so viel Inklusion von gesellschaftlichen Gruppen stattfindet, ist schon mal gut. Und das findet nicht in allen Formaten statt. Einen Gipfel mitten in der Stadt abzuhalten, hat sicher noch mehr Konsequenzen, vielleicht auch positive und interessante, aber sicher auch einiges an Chaos, das Sie als Bürgerinnen und Bürger hier mit aushalten. Ich glaube aber, dass der Gipfel in jedem Fall den Zirkus wert ist. Und ich glaube auch, dass, weil er in einer Weltstadt wie Hamburg ist, dass man sich nicht hinter den Interessen der Bürger verstecken kann. Das ist ein bisschen einfacher, wenn man irgendwo in den Alpen oder irgendwo an der Ostseeküste unter einem sehr abgeschränkten Bereich ist und dass man sich nicht dafür verstecken kann, dass Leute und Bürgerinnen hier ihre Interessen zeigen und das in vielen Formaten auch tun werden.
Zusammenfassend lässt sich sicher festhalten, dass multilaterale Zusammenarbeit in globalen Themen von Vorteil ist. In welchem Format diese Kooperation stattfinden soll und ob die G20 die geeignetste Staatengemeinschaft ist, lässt sich durchaus auch kritisch sehen. Gerade die Rolle der einflussreichsten 20 Staaten bringt auch eine Verantwortung mit sich, die durch nationalstaatliche Interessen überschattet werden kann. Ordnung ist nicht vollends möglich. Ein Teil Unordnung scheint sich gerade in globalen Themen immer mit einzumischen. Dies zu akzeptieren und trotzdem konstruktiv und gemeinschaftlich an Themen zu arbeiten, die gemeinsam lösbar sind, gilt es auch für den diesjährigen G20-Gipfel Anfang Juli nicht zu vergessen. Es diskutierten auf dem Podium Dr. Laura von Daniels, Wissenschaftlerin in der Forschungsgruppe Amerika in der Stiftung Wissenschaft und Politik, Philipp Rothmann, Associate Director im Global Public Policy Institute, sowie Caroline Schmutte, Repräsentantin der Bill und Melinda Gates Stiftung Deutschland. Sie hörten einen Podcast von Polis 180 in Zusammenarbeit mit der Körber Stiftung. Redaktionelle Bearbeitung: Johannes Sternberger.